Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast. Ich bin dein Gastgeber Stefan Ried und heute geht es mal wieder um das Thema erblühende Thriving Children. Wir sprechen heute mit der Jugend- und Kinderpsychotherapeutin Eva Schofs über das Thema, warum Kinder eigentlich ganz oft mehr Sicherheit brauchen anstatt wirkliche Reparatur. Und wir werden uns wirklich ganz genau anschauen, was die Möglichkeiten sind für dich, dein Kind besser und freier sich entfalten zu lassen. Sei gespannt und wenn du möchtest, teile und bewerte diese Folge im Kreise deiner Freunde und deiner Liebsten. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder eine Interview-Folge. Und zwar bewegt mich das Thema Kinder ja ganz, ganz speziell. Und auch da die Abgrenzung vielleicht, wann ist es möglich oder notwendig, auf Kinder nicht nur in die Osteopathie, sondern auch durch eine psychotherapeutische Behandlung, eine Traumabehandlung, wie auch immer, behandeln zu lassen. Dazu habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, die Psychotherapeutin, die Traumatherapeutin, Dozentin, die Eva Schofs. Hallo, grüß dich.
Hallo, Michael, vielen Dank.
Ja, magst du vielleicht einfach einmal kurz, so meine Intro-Fragen geht ja häufig in die Richtung Kinder, einmal kurz erzählen, wenn ein Kind zu dir käme, ja, ohne die Eltern in Begleitung, vielleicht nicht direkt in einem Setting als Patient, sondern einfach auf der Straße, du begegnest deinem Kind, das fragt dich, was machst du denn so? Was würdest du dem Kind antworten?
Was würde ich, aber ich würde wahrscheinlich fragen, ach witzig, dass du das fragst, wie kommst du denn da drauf? Und dann würde ich glaube ich sagen, ich bin tatsächlich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, hast du das schon mal gehört? Und die meisten sagen dann nein. Und dann erkläre ich, dass ich sowas, also kommt auf das Alter des Kindes an, aber zuständig bin für Probleme und Schwierigkeiten beim Aufwachsen in der Kindheit und in der Jugend mit Eltern, mit Mitschülern, mit bei Problemen mit Gefühlen, dass ich da helfe und versuche, Lösungen für ihre Probleme mit ihnen zu finden.
Ja. Und wie Kinder so sind, eben neugierig, wird das Kind natürlich sicherlich auch wissen wollen, wie macht man denn sowas? Also wie funktioniert sowas? Wie kann ich mir das vorstellen? Bei mir ist immer wichtig, dass ich den Kindern erkläre, dass es nicht wehtut, dass sie ne, so dieses Vertrauensverhältnis, was würdest du eben in kindlicher Sprache formuliert, dem Kind erzählen, wie kannst du da helfen? Wie hilfst du Kindern auf den Weg durch Krisen, durch Gefühle und so weiter hindurch?
Witzigerweise habe ich das noch kein Kind gefragt. Ich sage immer genau das, wenn die auch hierher kommen, dass ich sage, weißt du eigentlich, was ich mache? Weißt du, wo du hier bist? Wer hat denn die Idee, hierher zu kommen? Ne, damit die halt erstmal so wissen und haben die schon gesprochen, was wir vielleicht machen. Aber es hat mich noch nie jemand gefragt, wie machst du das denn? Ich erzähle dann auch immer, wir versuchen halt darüber zu sprechen, aber wir spielen auch zusammen und vielleicht malen wir auch oder stellen uns einfach Dinge vor und meistens sitzen wir dabei am Tisch, vielleicht setzen wir uns auch auf den Boden und probieren so die Lösung zu finden.
Und das finde ich super spannend, deshalb habe ich dich auch irgendwie speziell eingeladen, weil ich finde, du natürlich absolut nicht dem Bild entsprichst, deshalb glaube ich, hast du auch bei vielen Kindern einfach natürlich schon mal, die Türen sind da weit offen, du bist selbst lebensfroh, du hast eine Tätowierung, wie ich gesehen habe, du bist doch mal laut und du bist doch mal impulsiv und das ist eben, du bist einfach Mensch, erstmal in erster Linie, ich glaube, das ist wichtig, oder?
Wenn du, genau das glaube ich auch, wenn du in meine Praxis reinkommst, mich fragen ganz viele Kinder, wohnst du hier? Manchmal habe ich mehr Zeit hier als zu Hause, aber ich wohne hier nicht, weil es sieht aus wie zu Hause. Also es gibt, in meinem Wartezimmer steht eine Couch, im Spielzimmer gibt es eine Kuschelecke, hier in meinem Büro hängen viele Bilder und es gibt Sessel und es sieht schon eher aus wie eine Wohnung, weil ich das wichtig finde, ein vernünftiges und sicheres Umfeld für Kinder zu schaffen. Und das ist der erste Schritt, dass sie sich hier wohlfühlen. Genau, und dann bin ich halt auch, hallo, ich bin Frau Schofs, wer bist du? Und das ist wichtig, schon im ersten Schritt da Sicherheit zu kreieren für mich. Ja.
Was würdest du denn sagen, was sind wirklich für dich sichere sozusagen Zeichen, wo Eltern mal drüber nachdenken sollten, ob sie mit ihrem Kind mal zu dir in die Praxis kommen? Weil ich erlebe das natürlich häufig so, dass ich manchmal das Gefühl habe, viele Kinder werden am Ende der Litanei, wenn man eigentlich sonst keine Ahnung mehr hat, wenn sie auch teilweise organische Beschwerden haben, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Bauchschmerzen, Wachstumsschmerzen, Ticks, so was bei mir in der Praxis auftaucht, wenn die Ärzte nicht mehr weiter wissen, dann sagen sie, das muss psychisch sein.
Es ist psychisch, genau. Ja, genau.
Das ist der Weg, wie viele Kinder wahrscheinlich in psychotherapeutische Praxen kommen.
Und da hast du mir schon im Vorgespräch verraten, dann ist es auch manchmal so, dass du sagst, das ist gar kein Fall für mich. Passiert. Ja. Aber was wären denn für Eltern tatsächlich wirklich, oder was treibt vor allen Dingen Eltern an, und wann sagst du auch, ja, das macht Sinn? Das ist ein sicheres Zeichen, jetzt könnte es hilfreich sein.
Also ich finde immer, wenn Kinder sich verändern und das nicht ins Positive und Eltern anfangen, sich Sorgen zu machen, man nicht mehr gut einschätzen kann, ist mein Kind glücklich, geht es meinem Kind gut, wenn es mit Affektregulation gibt, und damit meine ich nicht, die flippen ein bisschen aus oder knallen mal eine Tür, sondern wirklich eine dauerhafte, längere Veränderung gibt, und damit meine ich aber auch nicht 2 Jahre. Eben dieses, ne, ja, das Problem besteht schon seit 2 Jahren. Wie kommen Sie denn darauf, jetzt was zu tun? Ne? Und also wenn Veränderungen stattfinden und man macht sich Sorgen und kann es nicht mehr gut einschätzen, dann finde ich, sollte man sich zumindest informieren. Also eben, es können ja auch Leute hierher kommen, die ich einfach nur berate und denen ich dann sage, es ist nichts, das ist ganz normal Entwicklung, das ist Pubertät oder da brauchen Sie ganz jemand anderen, das ist keine psychische Störung. Aber da, ne, könnte man sich auf jeden Fall anfangen zu informieren und einfach mal sich beraten lassen und gucken.
Ja. Und genau, du bist ja unter anderem ein Stückchen weit auch spezialisiert auf das Thema Trauma. Ist das denn häufig ein Auslöser für starke Veränderungen von Kindern? Und was ist für ein Kind ein Trauma? Ist ja ein Unterschied, sicherlich das, was wir uns in verstandesgemäß erklären, was traumatisch sein muss. Ich meine, wenn jetzt Flüchtlingskinder aus Syrien kommen, klar. Aber was sind so typische Auslöser für solche Veränderungen bei Kindern, die du hast in deiner Praxis?
Also erstmal genau, da mache ich einen kleinen Unterschied vielleicht zu anderen Therapeuten, was für mich Trauma bedeutet. Also klassisch steht natürlich im Buch, es muss eine einschneidende Situation sein, in der Flucht oder Kampf nicht mehr möglich ist. Da stellen wir uns jetzt klassisch sowas wie Folter, Flucht, Vergewaltigung und so weiter drunter vor. Das sind so die ganz klassischen Autounfälle, Tod von jemandem. Das sind so die großen, schrecklichen Ereignisse. Ich finde aber heutzutage, oder ich vertrete den Ansatz, dass auch durch viele kleine Belastungen eine Traumafolgestörung entstehen kann. Und das bedeutet, dass auch ein Schulwechsel schon eine große Belastung sein kann. Dass eine Trennung der Eltern eine riesengroße Belastung ist. Und das sind alles kleine Sachen. Und bei manchen Kindern, je nachdem, wie die einfach kompetenzmäßig aufgestellt sind, reichen 1, 2 von diesen kleinen Situationen. Und die haben auch traumatische Symptome. Ja. Oder aber eine ganze Bandbreite an kleinen Sachen. Und auch daraus kann Traumafolgestörung entstehen. Und ich habe in der Tat viele Kinder, die großen Belastungen ausgesetzt sind, tatsächlich die klassischen Belastungen von Unfällen, also das sind dann eher so Monotraumata, wie ein Hundebiss oder ein Autounfall oder es ist jemand gestorben oder auch Krankheit. Ich habe auch viele Kinder, die selber krankheitsmäßig betroffen sind, mit einem Hirntumor oder sowas oder starken Verbrennungen. Aber es gibt eben auch klassisch diese vielen kleinen Sachen, die Eltern streiten sich, es gibt vielleicht eine Trennung, dann gibt es einen Schulwechsel, dann ist noch der Hund gestorben und die Oma an Krebs erkrankt. Und auch daraus kann eine Traumafolgestörung entstehen.
Und du bist ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger in diesem Bereich unterwegs, bist sehr erfolgreich auch in deiner Praxis, arbeitest viel. Was hat sich in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren, findest du, hat sich was verändert, und kommen Kinder mit mehr solcher Traumafolgestörungen in deine Praxis?
Ja, ich finde, Kinder haben immer weniger Möglichkeiten, können keine gute Affektregulation, die können immer schlechter eigene Gefühle handeln, immer weniger Konfliktlösefähigkeiten. Ich finde, die Bindung leidet. Ne? Das hat, glaube ich, viel mit Medien und dem, was sie ausgesetzt sind, zu tun, mit dem Umfeld, mit Eltern, die auch gestresst sind, die viel zu tun haben. Und ich glaube, die haben immer weniger Fertigkeiten, sich selber zu handeln und sich selber zu verstehen. Ja. Und sind ganz oft mit sich selber überfordert und völlig hilflos.
Ja, und jetzt weiß ich, du machst das, was du tust in deiner Praxis, aber du hast anscheinend ja auch ein Stückchen bei dir gefunden, einen Antrieb dazu, das weiterzutragen, weil du gemerkt hast, du kannst natürlich eine begrenzte Zeit nur Patienten zur Verfügung stellen. Was müsste sich denn für dich sozusagen ändern, wenn wir mal eine Utopie entwickeln dürfen? Was müsste sich wieder ein Stückchen gesellschaftlich bei Eltern, bei Menschen verändern, damit Kinder nicht so stark unter Druck stehen und nicht so vielen Belastungen ausgesetzt sind?
Also ich glaube, wir müssten mehr Wert auf Miteinander legen und vor allem die Erwachsenen müssten sich bewusster darüber sein, dass sie Vorbilder sind und müssten ein bisschen mehr darauf achten, sage ich mal, wie sie als Vorbild einfach vorangehen. Ich glaube, wir brauchen ein anderes Schulsystem. Ich glaube, dass viele Kinder nicht gut aufgehoben sind und dass viele Kinder nicht gut beigebracht bekommen, wie man lernt, dass sie mit dem Druck überfordert sind. Ich finde so ein, wie gehen wir miteinander um, soziale Kompetenz, das läuft alles via WhatsApp-Gruppen heutzutage, über Snapchat und irgendwelche Insta-Stories. Ich finde, es ist dringend notwendig, wieder mehr in soziale Kontakte zu gehen und über solche Sachen ja, irgendwie wieder ein größeres Miteinander und mehr Kommunikation zu erzeugen.
Ja, das ist eine ganze Menge, ne?
Ja. Mehr Therapeuten oder mehr, also Projekte, wo Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche wäre auch toll. Ja, Sport, Kreativität integrieren in den Alltag, das sind alles so Sachen, die kommen viel zu kurz und das ist so schade, weil da Entwicklungsmöglichkeiten einfach gar nicht genutzt werden.
Ja, das heißt, du hast vielleicht diesen Samen noch in dir, weil du selber anders noch aufwachsen durftest oder umgekehrt, weil du selber auch dir vielleicht das anders gewünscht hättest als Kind? Von beidem ein bisschen was?
Also, tja, hallo Mama und Papa. Ja. Also sicherlich, denke ich mal, wir alle haben unsere Themen irgendwie, ne? Und ja. Eltern sind Eltern, es gibt kein perfektes Handbuch, die haben sich super Mühe gegeben. Nichtsdestotrotz sind da sicherlich Sachen schiefgelaufen und gerade als Therapeut wühlt man ja in jedem Dreck rum, der da irgendwie passiert ist in der Vergangenheit. Weiß ziemlich genau, wo die Baustellen sind. Nichtsdestotrotz ist ja, kann ich super damit leben. Es geht ja nur darum, sich selber zu verstehen. Was war nochmal die Frage? Jetzt habe ich voll lauter Papa und
Mama. Die Thematik eben. Jeder, ich finde auch wirklich, alle Eltern haben es gut gemacht. Sie haben es so gut gemacht, wie sie es zu dem Moment wussten. Das merke ich. Ja. Je mehr ich Vater bin, eben, man macht es so gut, wie man es zu dem Moment weiß und von daher, ich bin da total mittlerweile in Frieden mit meinen Eltern, aber eben die Frage war unter anderem, warum diese Glut sozusagen bei dir so stark auch glimmen kann, zu sagen, eben, man kann ja nicht wissen, wie es besser geht mit sozialen Kontakten, mit Zusammenarbeiten, mit Gemeinschaftlichkeit, mit Vorbild, wenn man es nicht selbst irgendwie auch noch anders erlebt hat. Du bist vielleicht irgendwie noch anders aufgewachsen, durftest auch da noch die Erfahrung machen, dass es auch anders geht.
Also sicherlich vergleiche ich da wahrscheinlich meine Kindheit mit einer anderen Kindheit. Ja. Allein jetzt Karneval, wie ich Karneval gefeiert habe und wie jetzt wirklich Karneval feiern, da kriege ich eine Gänsehaut. Das ist schrecklich. Ich denke, Gott, die verpassen so viel an was man erleben kann und wie es auch anders geht. Und es wird so anonym und so viel nur noch übers Handy. Und ich glaube, daher ist es mir schon wichtig, weil ich es einfach eben auch anders erlebt habe.
Was heißt das? Wie hast du dann sozusagen Karneval, Fasching erlebt, umgekehrt? Und wie, was hat sich verändert?
Irgendwie war es nicht so gefährlich. Geht es irgendwie um andere Sachen. Bei uns ging es darum, Leute zu treffen. Und es war total schön und es hat Spaß gemacht und jetzt ist es fast nur noch ein, wer sieht mich, mich da, es kann nicht mehr mit Alkohol umgegangen werden, habe ich die coolsten Fotos von der Party gemacht und es ist total schräg, um was die sich alles kümmern, aber irgendwie eine entspannte, gute Zeit haben und zu sagen, es war ein super Abend und wir haben irgendwie nett mit Freunden gefeiert und es geht um so viel Konkurrenz und irgendwie sind die Themen, habe ich das Gefühl, völlig anders.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also das mit dem Gefährlichen eben, vor allem die gefühlte Gefahr, ne? Also das heißt, geht mir schon auch als Eltern so, dass man natürlich eben einfach überall halt irgendwie Flöhe husten hört, wo eigentlich tatsächlich nicht so viel ist. Aber es hat sich was verändert. Es wird sich wahrscheinlich auch gerade für Töchter wird sich einfach was Gravierendes ändern.
Ja, und auf der anderen Seite denke ich aber, irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass es schon auch mehr Flöhe. Also es scheint zwar manchmal nicht so, aber dann immer wieder passieren ja auch Sachen, wo man denkt, meine Güte, irgendwie ist es doch mehr, dass Leute bedroht oder sonst irgendwas werden und es ist doch mehr Gewalt und Aggression, als das früher in meiner Kindheit war.
Ja. dann bist du eben nicht nur in deiner Praxis tätig, sondern du bist auch Dozentin. Du versuchst eben, das in eine breitere Masse weiterzutragen, vor allen Dingen in Richtung eben von Menschen, die sich professionell mit Menschen, mit Kindern auseinandersetzen. Klar, jeder hat sein Instrument, jeder hat seine Tools. Bei mir ist es die Osteopathie, bei dir ist es die Psychotherapie. Aber was ist dann für dich quasi die Essenz? Was gibst du Menschen da weiter und was hast du auch für ein Gefühl, was fehlt? Wo kannst du mit dem, was du transportierst, einen Unterschied machen?
Also ich glaube, mir ist es wichtig, eben den stressorbasierten Ansatz beizubringen, an Psychotherapeuten, vor allen Dingen an Traumatherapeuten weiterzugeben. Das ist eben diese Ansicht, viele kleine Dinge können auch schon eine Traumafolgestörung mit sich bringen. Und dann vor allem den Umgang mit schwer belasteten Kindern, von denen kann ich nicht erwarten, dass sie einfach so funktionieren und mit klassischen Regeln und Grenzen und irgendwelchen Plänen, Bestrafung und Belohnung, komme ich da nicht weiter. Da muss ich ein Verständnis für entwickeln, was mit denen passiert ist, was in deren Gehirn vielleicht anders funktioniert. Und wenn ich da nicht adäquat drauf eingehe, dann haben diese Kinder einfach keine Chance. Die sind auf uns angewiesen. Und wenn wir dann das nicht irgendwie versuchen, dann eine gute Haltung zu entwickeln, vor allem Pädagogen, Therapeuten und auch einfach vielleicht Pflegeeltern oder sowas, dann sind diese Kinder irgendwann verloren. Und das finde ich schlimm. Und da geht es mir darum, einfach zu versuchen, Leute dafür zu sensibilisieren, was die den Eltern mitgeben, diese Kinder zu verstehen und dass die nicht einfach nur aggressiv und völlig bekloppt sind, sondern einen Grund dafür haben, weil die ständig Todesangst haben und so schlimme Sachen erlebt haben, dass die nicht normal funktionieren können. Ja. Und das ist wichtig, da das an Leute weiterzugeben und die dazu zu motivieren, andere Leute zu motivieren, diese Haltung einzunehmen.
Ja. Und wie ist das, wie ist deine Erfahrung, wie ist deine Rückmeldung? Ist es, laufst du da offene Türen ein oder kommst du auch da an Widerstände? Hast du das Gefühl, es gibt auch ansonsten, nicht nur von den Menschen, mit denen du in Kontakt bist, aber mal den größeren Zoom gesellschaftlich, ist dann offene Offenheit oder gibt es da durchaus auch Gegenwind?
Also prinzipiell erlebe ich da eine große Offenheit, weil viele Leute hilflos sind und auch Therapeuten dann ganz oft, natürlich gibt es auch Fälle, wo man denkt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ne? Durch die Haltung, diese Haltung verschafft man sich da nochmal ein bisschen mehr Raum und neue Möglichkeiten. Aber das ist natürlich anstrengend. Und das erfordert, dass ich ständig mein eigenes Verhalten auch irgendwie reflektiere und gucke, was mache ich denn jetzt? Wie reagiere ich denn? Ich muss über mich selber gut Bescheid wissen. Ich muss meine Muster kennen. Und da ist einfach nicht jeder bereit zu. Ja. Das ist auch so. Da hat nicht jeder Bock drauf und ganz im Ernst ist auch nicht jeder dazu in der Lage.
Okay.
Dann gibt es natürlich auch ganz oft, also es gibt ja sowieso oft Eltern oder auch, sage ich mal, gerade in der Jugendhilfe viele Menschen, die erwarten, dass Kinder funktionieren. Ich kann nicht dafür sorgen, dass Kinder funktionieren. Ich kann nur dafür sorgen, dass das Umfeld sich so aufstellt, dass Kinder sich darin sicher fühlen. Und dann ist die Chance groß, dass sie funktionieren, ne? Weil es ihnen dann besser geht.
Okay, da würde ich gerne nochmal einhaken, weil das ist etwas, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich auch tatsächlich erlebe. Und ich finde es gut, das aus deinem Mund zu hören, aus wirklich berufener Munde, zu sagen, also du kannst auch nicht dafür sorgen, dass Kinder funktionieren.
Und wie soll ich das machen?
Wie reagieren denn, ich könnte mir bei dir gut vorstellen, dass du sowas auch relativ offen aussprichst. Wie reagieren denn Eltern, wenn du das so auch verbalisierst?
Also manche gehen und finden mich doof. Ich glaube, manche denken drüber nach und glauben das erstmal nicht. Erleben es dann aber einfach im Rahmen unserer Zusammenarbeit, dass sie was tun müssen. Und ich sage dann auch immer mit Beispielen einfach, wie glauben sie denn, wenn sie das sagen, wieso soll es denn mehr Kraft haben, wenn ich es sage? Ich bin doch jemand Fremdes oder Kinder verändern sich deshalb nicht. Naja, ich glaube, da ist die Hoffnung trotzdem groß. Eltern hätten das gerne. Und dann gibt es natürlich viele, die finden sich dann damit ab und merken dann, ja Mist, wir müssen halt auch was tun.
Okay.
Das stößt mich auf so große Begeisterung, ehrlich gesagt.
Ja.
Die meisten würden sich wünschen, dass ich sage, ach Moment, ich hole den Zauberstab. Machen wir gleich.
Ja, alles klar. Ja. Jetzt haben wir schon am Anfang im Vorgespräch darüber gesprochen, du bist eben auch, also hast ja auch eine Familie, eine eigene Familie. Inwieweit sozusagen kommt das zusammen? Das, was du professionell tust, die Kinder, mit denen du in Kontakt bist, das eigene Leben mit eigenen Kindern oder mit Kindern, mit einer Familie. Wie passt das zusammen? Kommst du da auch trotzdem noch zu Hause auch an deine Grenzen, an deine Themen? Befruchtet sich das gegenseitig? Wie gehst du damit um? Du hast ja eben eine ganz klare Positionierung auch und ich finde das immer ganz, ganz wichtig. Ich merke das an mir. Mir geht es zumindest so, dass ich immer mehr merke, dass ich über nur die Sachen auch erzählen kann, unterrichten oder auch beim Menschen hier in der Praxis weitergeben kann, den Eltern, die ich selbst auch so lebe, die ich nicht nur gelesen habe oder die ich gelernt habe. Ja. Wie geht es dir da sozusagen in dieser Schleife, in diesem Loop, der sich immer dreht?
Also ich glaube, manchmal rollt meine Familie schon die Augen, weil ich schon auch sehr Therapeutin bin und auch zu Hause dann manchmal sage, also, und sie oh, jetzt kommt wieder irgendwas. Also ich versuche natürlich diese Haltung prinzipiell, die habe ich auch privat. Ich habe einen Stiefsohn, der ist 12 Jahre alt, wohnt bei uns und das ist großartig. Zudem habe ich eine gute Bindung, aber der kann mich natürlich auch auf die Palme treiben. Natürlich. Und dann ist es natürlich auch an mir, tief durchzuatmen und eben genau die Techniken anzuwenden, die ich Eltern auch mitgebe. Dann müssen sie mit sich ausmachen, ihre Gefühle und ihre Wut, ne, und nicht am Kind auslassen. Ne? Das ist nicht einfach, das ist mir klar. Und wenn er irgendwas nicht kann, weil vielleicht er sich das nicht zutraut oder verunsichert ist, ja, dann muss ich ihm zeigen, wie es geht. Dafür kann ich ihn nicht bestrafen. Mhm. Oder so Sachen wie da habe ich aber Angst vor. Ich weiß noch, das Schlimmste war, wenn meine Eltern mich in den Keller geschickt haben und ich hatte Angst vor Spinnen. Hm. Ich habe mich nicht angestellt. Das war schrecklich für mich. Hm. Und ich weiß also, das würde ich nie mit ihm machen, dass ich ihn zu irgendwas zwinge, wenn er Angst hat. Das ist so ätzend. Und wenn er im Schwimmbad, wo wir einen teuren Eintritt gezahlt haben, keine Wasserrutsche rutschen will, weil er Angst davor hat, dann bringt es nichts zu sagen, stell dich jetzt nicht so an, mach das, sondern dann muss ich ihn, weil er Angst hat, holen. Und ich glaube, da achte ich gut drauf, auf das Emotionale, dann coach ich dann meine Familie.
Okay.
Das läuft gut. Ich versuche das natürlich auch genauso umzusetzen. Nichtsdestotrotz ist mir klar, ne? Wir sind alle nur Menschen und wir haben alle eine Grenze und unsere Gefühle sind manchmal außer Kontrolle und da werde ich auch wütend, natürlich. Ja.
Jetzt hast du mir verraten, eben neben deiner Praxis bist du natürlich auch sonst rührig, es gibt Buchprojekte, es gibt Projekte in anderer Hinsicht. Bei all dem, was wir so täglich tun und was wir so machen, finde ich natürlich immer spannend, sich zu fragen auch, was unsere Zeit ist begrenzt, was bleibt irgendwann am Ende sozusagen übrig? Also meine letzte Frage an dich wäre, was hättest du gerne, wenn irgendwann mal, zumindest du aus diesem physischen Körper irgendwann mal scheidest, was sozusagen übrig bleibt von dir, was vielleicht bei den 3-4 Menschen, die wir alle haben, die uns wirklich wichtig sind, die am Ende dann da bleiben, was bei denen übrig bleibt, was hier...
Ich finde eine Statue hier auf dem Geistmarkt von mir, könnte Emmerich.
Ja.
Nee.
Über welche Qualitäten oder welche besonderen Stärken von dir möchtest du gerne, dass Menschen sich gerne daran erinnern?
Ach, ich glaube, den Elan und die Motivation, was für die Welt zu tun und es nicht so zu belassen, wie es ist, sondern irgendwie mitzuwirken, um kleine Details zu verbessern. Und ich glaube, das wäre mir wichtig. Ja, nicht zugeguckt zu haben.
Ja.
Da kann ich mich schlecht mit arrangieren, mit Aushalten von Sachen.
Okay.
Ja.
Ja, schön. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Das finde ich sehr, sehr inspirierend. Du bist, wie gesagt, gut zu finden in deiner Praxis. Ja? Das ist, wie du gesagt hast, du verbringst viel Zeit dort. Aber du bist eben auch unter anderem als Dozentin bei dem Freimut-Institut, richtig?
Genau.
Für den Bereich Traumatherapie unterwegs.
Genau. Ich unterrichte an der Rheinischen Akademie für Psychotherapie. Ich bilde Psychotherapeuten aus.
Wow.
Ja, unter anderem. Ich schreibe sogar auch Gerichtsgutachten, also fürs Amtsgericht in Familiensachen bezüglich Erziehungsfähigkeit und Sorgerecht.
Ja. Das ist eine Menge. Ja.
Ja, aber es macht auch Spaß. Ich mag Langeweile nicht. Ich brauche viel Abwechslung und Aktivität.
Sehr gut. Cool, wir werden natürlich dein Profil, du bist ja bei Facebook und bei Instagram unterwegs, werden wir natürlich verlinken in die Shownotes und dann bin ich schon gespannt auf die Buchprojekte, bin ich schon gespannt. Kinderbücher hast du verraten, werden es sein, ne?
Pädagogische Lifehacks, es wird großartig. Wow. Ja.
Bin ich schon gespannt drauf.
ich auch.
Dann vielen Dank für unser Interview und ganz, ganz viele Grüße. Gute Zeit. Bis bald.
Ja, ebenso. Bis bald. Ja. Danke.
Danke. Ciao.
Dies war eine Episode aus meinem Podcast. Ich freue mich, wenn du diese Folge teilst, bewertest oder den gesamten Podcast abonnierst, sodass ich weiterhin in deinem Leben und vor allen Dingen in dem deiner Kinder einen kleinen, aber feinen Unterschied machen kann in Richtung von Erblühen und Gedeihen. Bis bald, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, dein Stefan Ried.